Also ich wurde nie richtig ernst genommen oder für voll genommen. Und ich glaube, mir war es dann später wichtig, den Leuten da draußen es zu beweisen, dass ich etwas kann, ganz unabhängig von meiner Identität. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Fehler, den ich selber gemacht habe oder die Falle, in die ich reingetappt bin, dass ich mich über meinen Job so sehr auch definiert habe. Krass, ich dachte, dass ich irgendwas anderes habe. Also ich habe an Burnout überhaupt nicht gedacht, weil ich war so in diesem Karrieremodus gefangen und immer schneller, weiter, höher. Und mittlerweile sage ich, ich bin dankbar auch, dass ich eine nicht-binäre Transperson bin. Klar hat es ganz viele negative Aspekte auch, aber ich bin auch dankbar für das Burnout, sonst würde ich wahrscheinlich nicht jetzt auf Mallorca leben. Das sind alles Erfahrungen, die einen prägen und wenn man die annimmt, dann lernt man das auch zu schätzen, was man hat.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Überall da, wo ihr Podcast hört und Geschichten lauscht.
Hallo ihr Lieben, mein heutiger Gast ist nach einem Burnout vor einigen Jahren nach Mallorca ausgewandert und arbeitet heute unter anderem als Work-Life-Coachin. Ihr kennt Lini Bold unter anderem aus der Netflix-Sendung Queer Eye Germany, wurde dieses Jahr mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Lini bezeichnet sich selbst als nicht-binäre Transperson und in Linis erstem Buch Work-Life-Liebe gibt's Tipps für mehr Achtsamkeit im Job und eine innere Selbstakzeptanz in Bezug auf unseren Beruf und auch das Leben. Ich freue mich sehr, dass es Lini Bold aus ihrem kleinen mallorquinischen Dorf zu mir in die Küche in Köln geschafft hat und ich sage, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Benny? Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute bei dir zu sein.
Total gerne. Sprichst du eigentlich Spanisch?
Solo un poquito. Also ich bin noch am Lernen und aber es wird Stück für Stück.
Ich glaube, man kommt auf Mallorca auch ganz gut ohne zurecht, ne? Es gibt doch relativ viele Deutsche.
Genau, und das ist das Problem nämlich. Du wirst schnell faul, weil du irgendwann merkst, du kommst auch ohne Spanisch ganz gut auf der Insel zurecht. Ich muss sagen, mein Freundeskreis ist jetzt gar nicht so deutsch, also sehr international. Zum Glück auch viele spanische FreundInnen. Aber wie gesagt, die können alle auch sehr gut Englisch und das macht es mir nicht unbedingt leichter.
Hey Leni, bevor wir über deine Geschichte reden, wie du quasi nach Mallorca gekommen bist und wie und was du heute arbeitest, lass uns zuerst wie immer in diesem Podcast anfangen mit der Frage Fenster oder Gang. Wo hast du im Flugzeug gesessen auf dem Weg von Mallorca hierher?
Ich wollte gerade sagen, es kommt ein bisschen drauf an, wo ich drin sitze. Im Zug würde ich sagen, sitze ich super gerne am Fenster, schaue auch gerne aus dem Fenster. Wenn ich im Flugzeug sitze, ist das was anderes. Ich habe nämlich leider etwas Flugangst und sitze dann lieber im Gang, weil ich dann auch schneller zur Toilette kann. Du glaubst gar nicht, wie oft ich es auf Toilette schaffe in so einem kurzen Flug von 2 Stunden. Also deswegen denke ich mir auch, um die anderen gar nicht erst zu nerven, setze ich mich direkt in den Gang.
Aber ist es dann so, dass sich quasi die Angst in einer schwachen Blase quasi niederschlägt?
Total, ja. Ich trinke nämlich dann auch total viel, weil mich beruhigt es irgendwie zu trinken. Ich bestelle dann immer Tee, habe auch eine Liter Wasser bei mir. Und ja, dadurch, dass ich so viel trinke, muss ich dann auch oft auf Toilette. Und es hilft mir tatsächlich im Flugzeug, also an alle, die da gerade zuhören und auch Flugangst haben, es hilft total auch aufzustehen und mal ein bisschen zu laufen, auf Toilette zu gehen, sich selber kurz mal im Spiegel anzuschauen. Ich finde, das nimmt dann so dieses komische Gefühl weg, dass man im Flugzeug sitzt. Das ist so ein kleiner Realitätscheck. Das gibt mir immer Mut.
Leni, bevor du Work-Life-Coachin geworden bist, hast du ja Modedesign studiert und auch erfolgreich in dieser Branche gearbeitet. Wieso hat dich das damals so gereizt, diese Branche?
Ich glaube, mich hat diese Branche vor allem gereizt. Ich komme ja aus einem sehr kleinen Ort in Nordrhein-Westfalen und habe
aus Soest.
Aus Soest, genau. Vielleicht kennt es ja jemand von euch da draußen. Und ich habe dort sehr viel Diskriminierung erfahren aufgrund meiner Queerness und das war nicht die schönste Zeit und ich bin da so ein bisschen geflohen, glaube ich, in diese Glamour-Welt, in die Glamour-Welt der Mode. Und was ich damals schon wusste, ist, dass queere Menschen dort ja auch akzeptiert sind. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Magnet. Ich bin mit 16 dann auch schon bei der Fashion Week in Berlin dabei gewesen. Und das war so ein bisschen mein Zufluchtsort damals, wo ich wusste, okay, ich ziehe das jetzt noch durch mit dem Abitur und dann geht's irgendwie ab nach Berlin in diese Welt, weil dort bin ich akzeptiert. Und ich war auch schon immer ein sehr kreatives Kind, deswegen hat mich die Mode sehr gereizt.
Du hast irgendwann auch mal erzählt, dass du ursprünglich eigentlich mal Comiczeichnerin werden wolltest, was ja irgendwie, also Zeichnen, Mode, es ist ja irgendwie alles eine Form von Ausdruck. Also glaubst du auch, dass das auch immer schon so ein bisschen Ausdruck war? Also gar nicht nur dieses Gefühl von, hier darf ich sein, wie ich bin, sondern hierüber kann ich mich auch ausdrücken?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin schon, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe schon mit 3 oder 4 den Stift in der Hand gehalten und gezeichnet und gemalt und Kreativität, das war schon immer etwas, wie du schon gesagt hast, was mir Ausdruck verliehen hat, wo ich meine Gefühle zum Ausdruck bringen konnte. Und das funktioniert ja in der Mode auch. Also ich habe dann ganz oft so Modeskizzen gemacht und so. Ja, und dann bin ich nach Berlin gezogen, habe das Studium absolviert und habe dann aber immer mehr gemerkt, wie toxisch auch diese Industrie sein kann. Und einerseits fand ich die Fast-Fashion-Industrie irgendwie scheiße, das wollte ich nicht unterstützen. Und auf der anderen Seite auch sehr, sehr viele toxische Menschen und auch so ein Ellenbogengeist irgendwie. Also ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass viele Leute über Leichen gehen würden, um einen Job zu kriegen oder ein Praktikum bei einem bekannten Modedesigner zu bekommen. Und das hat sich irgendwie für mich nicht richtig angefühlt.
Ist das aber nicht eigentlich jetzt in der Branche, in der du ja auch bist, nämlich in der Fernseh- und Medienbranche, nicht auch ein bisschen so?
Ich finde nicht. Also klar, da wollen natürlich auch Leute ihre Jobs ergattern, aber ich finde es längst nicht so schlimm, wie ich das in der Modewelt erlebt habe.
Work-Life-Liebe, so heißt ja dein Buch, und da geht es eben auch viel um Zufriedenheit im Job und gucken, um zu gucken auch, wie man die selbst erlangen kann, diese Zufriedenheit. Gab es denn so einen Auslöser? Hattest du so einen Moment, wo du gesagt hast, ich bin in diesem Job jetzt nicht mehr zufrieden, sondern im Gegenteil, der macht mich irgendwie eher krank?
Mhm. Genau, ich habe dann für eine Agentur gearbeitet in Berlin und dieser Job hat mich krank gemacht, muss ich echt sagen. Also es wurde sehr, sehr viel von mir verlangt und ich bin auch immer wieder verreist für Veranstaltungen etc. Und es lag ein sehr hoher Druck auf mir, weil ich die einzige Person war in dieser Position und ich konnte oder ich hatte das Gefühl, ich darf nicht krank werden. So. Und das ist allein ja schon schlimm genug, wenn du das Gefühl hast, du musst funktionieren und darfst nicht mal ausfallen oder dir mal einen freien Tag oder eine freie Woche nehmen. Und das war dann der Auslöser. Das war dann tatsächlich auch der Auslöser von dem Burnout und aber auch glücklicherweise so ein Aha-Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich möchte etwas verändern in meinem Leben. Ich möchte raus aus diesem 9-to-5. Ich möchte auswandern. Und dann bin ich nach Spanien auf die wunderschöne Insel Mallorca ausgewandert und bis heute bereue ich es nicht, dort zu leben.
Das war aber ja quasi, eigentlich muss man sagen, der nächste Schritt oder der zweite Schritt, weil du auch mal in einem Interview gesagt hast, dass du natürlich auch aufgrund des Burnouts erstmal in therapeutischer Behandlung oder dir therapeutische Hilfe geholt hast. Gab es da für dich auch so einen Schlüsselmoment zu merken, ich komme hier allein irgendwie nicht mehr raus oder mit Hilfe von FreundInnen?
Total. Das war ja auch am Anfang total krass. Ich dachte, dass ich irgendwas anderes habe. Also ich habe an Burnout überhaupt nicht gedacht, weil ich war so in diesem Karrieremodus gefangen und immer schneller, weiter, höher. Mir war ganz oft schwindelig bei der Arbeit. Ich hatte so Kribbeln in den Händen. Und dann bin ich natürlich erstmal zu Ärztinnen gegangen, um so körperliche Symptome abzuchecken, ne? Weil ich dachte, okay, vielleicht ist es ja was Körperliches. Und niemand hat etwas herausgefunden, niemand hat etwas entdeckt. Alles war okay, Blutwerte waren okay. Und dann kam irgendwann der Moment, okay, es sind psychische Symptome, das Burnout. Und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche Hilfe.
Du hast gerade schon gesagt, dass du dann im nächsten Schritt quasi, aber ja infolge der Therapie eben ja ausgewandert bist nach Mallorca. Warum eigentlich Mallorca?
Ja, das war auch, ich weiß auch nicht. Das war so total der spontane, total die spontane Nacht- und Nebelaktion fast schon. Ich weiß, ich bin das Jahr davor, war ich das allererste Mal auf Mallorca, habe dort meinen Geburtstag gefeiert mit ein paar Friends und ich habe mich so schockverliebt in die Insel. Ich war vorher nie auf Mallorca und ich hatte auch immer so ein, naja, ich weiß nicht. Also ich glaube, viele Leute können mir dazu stimmen, dass man so ein schlechtes Bild erstmal hat von Mallorca.
Man denkt halt wirklich immer zuerst an den Ballermann. Ne?
Genau, ja. Weil das so bekannt ist für Deutschland und so dieser Partytourismus und deswegen hat mich die Insel nie gereizt. Und dann war ich dort und habe die wunderschönen Seiten gesehen von der Insel, die wunderschönen Buchten, die Natur, die Berge. Und da habe ich gesagt, okay, es ist eigentlich gar nicht so weit weg von Deutschland. Das heißt, wenn mal hier was ist, ich habe ja auch Familie hier, oder wenn ich wegen Jobs hier bin, ist es einfach herzukommen. Aber Mallorca so als Base zu haben, das tut mir unglaublich gut.
Du sag mal, dieses Burnout war ja quasi die Folge von, du hast halt einfach zu viel gearbeitet und dich ja quasi krank gearbeitet, kann man ja sagen. Es war ja so, das hast du ja gerade auch schon gesagt, für dich als queere Person in Soest irgendwie gar nicht so einfach, groß zu werden und so aus seinem eigenen Closet zu kommen. Mit 19 hast du dich als schwul geoutet. Heute sagst du, ich bin eine nicht-binäre Transperson. Glaubst du, dass so diese Selbstfindung irgendwie, kannst du das vielleicht rückblickend auch sagen, auch ein Grund war, warum du in dieses Burnout irgendwie ja so reingestolpert bist?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch, dass das ein bisschen was mit meiner Queerness zu tun hat tatsächlich. Da können bestimmt andere queere Menschen auch mit relaten, dass man als Teenager und Kind immer so ein bisschen untergebuttert wurde, vielleicht auch ausgelacht wurde und nie so richtig ernst. Also ich wurde nie richtig ernst genommen oder für voll genommen. Und ich glaube, mir war es dann später wichtig, den Leuten da draußen es zu beweisen, dass ich etwas kann, ganz unabhängig von meiner Identität. Und das war natürlich dann der Job. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Fehler, den ich selber gemacht habe oder die Falle, in die ich reingetappt bin, dass ich mich über meinen Job so sehr auch definiert habe. Weil ich glaube, wenn du das tust, ist halt schnell die Gefahr da, dass es das Einzige ist, was womit du dich identifizierst und das Einzige ist, wofür du lebst. Und ich bin ja dafür, dass man einen Ausgleich braucht, eine Balance und dass du ja auch so viel mehr bist als dein Job.
Ja, also ich glaube sogar noch viel mehr als wirklich nur der Job. Natürlich ist es ein Großteil unseres Lebens irgendwie, ne? Aber ich hatte das auch, weil ich jetzt seit 2,5 Jahren in Therapie bin und ich hatte auch immer das Gefühl von, ich muss irgendwie mehr geben, ich muss irgendwie anders überzeugen, ich muss irgendwie ja viel arbeiten, um irgendwie Anerkennung zu bekommen oder irgendwie geliebt zu werden, in Anführungszeichen. Also ich kann das total verstehen, was du da irgendwie so sagst oder auch dann ja irgendwie empfunden hast oder durchlebt hast. Glaubst du auch, dass es eben einfach an Role Models und auch an Idolen gefehlt hat für dich während deines Erwachsenwerdens?
Ja, ich glaube schon. Also gerade so, was nicht-binäre Personen gibt, also da kann ich mich an gar keine Person erinnern. Die einzige Person damals war, ich weiß nicht, ob du sie kennst, André Page damals, androgynes Model, heute Andrea Page. Mhm. Die war so ein bisschen ein Role Model für mich, weil die mir so gezeigt hat, ja, fuck gender roles, be yourself. Aber gerade auch, was dieses Work-Life-Balance-Thema angeht, finde ich, haben wir viel zu wenige Menschen, die darüber sprechen, so in Deutschland. Und was ich auch sehr, sehr interessant finde, seitdem ich in Spanien lebe, beziehungsweise auf Mallorca, ist wahrscheinlich nochmal anders, wo man lebt in Spanien, aber so dass die Mentalität, was die Arbeit angeht, ist total anders. Also viele Menschen arbeiten wirklich nur, um ihr Geld zu verdienen. So. Und nutzen ihre Freizeit aktiv und da ist dieser Karrierefokus gar nicht so da. Und ich finde es interessant. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man nicht karrierefokussiert sein soll. Ich glaube, wenn man eine Passion für etwas hat, sollte man der folgen. Aber ich finde es auch schön, mal so eine andere Seite zu sehen. Oder Siesta zu machen.
Machst du das tatsächlich dann? So 2 Stunden irgendwie Vorhänge zu und hinlegen? Oder?
Nee, also ich glaube, das werde ich niemals aus mir rauskriegen. Ich bin nicht so ein Fan von Siesta, aber in dem Dorf, wo ich lebe, da wird das noch gelebt. Also da machen die ganzen Läden dicht für 2 Stunden. Da musst du dir ganz genau überlegen, wann du einkaufen gehst.
Und was du stattdessen in der Zeit machst. Du aber sag mal, weil du gerade auch so, oder wir über die Idole und Role Models irgendwie gesprochen haben, du bist ja jetzt eines, nicht nur in Bezug auf eine Work-Life-Balance, sondern auch in Bezug auf Queer-Sein, natürlich auch durch deine Sichtbarkeit in Queer Eye Germany. Was kriegst denn du so für ein Feedback und für eine Rückmeldung von Menschen? Ist es so dieses Ding von, hey, danke, dass es dich gibt und dass du mir hilfst, irgendwie mich besser oder mich akzeptieren zu können?
Mhm. Mir war das gar nicht so bewusst, als wir mit Queer Eye Germany angefangen haben, das zu drehen. Aber als die Sendung dann rauskam, habe ich so eine Welle bekommen von Nachrichten von Menschen, die ja auch ähnlich fühlen wie ich, sich auch ähnlich identifizieren wie ich als nicht-binäre Person. Und das hat mir total Kraft gegeben. Und da habe ich auch so ein bisschen meine Rolle besser verstanden, dass ich wirklich auch für mehr Sichtbarkeit sorge für nicht-binäre Menschen, weil wir sind nun mal relativ unterrepräsentiert in der Medienlandschaft. Und ja, ich freue mich darüber, ein Teil davon sein zu dürfen und anderen Menschen dadurch Kraft schenken zu können.
Und sag mal, gab es für dich denn eigentlich auch so in diesem Prozess nach dem Burnout und auch nach dem Auswandern und auch vielleicht durch die Therapie, denn dann wirklich auch nochmal so ein Schlüsselmoment für dich, wo du gesagt hast, ah, ich möchte jetzt vielleicht auch als Work-Life-Coachin arbeiten. Also hast du dann auch nochmal eine Ausbildung oder eine Weiterbildung dahingehend gemacht?
Genau, ich habe mich dann in dem Bereich weitergebildet, weil ich gemerkt habe, ich möchte etwas mit Purpose machen. Ich möchte etwas machen, was anderen Menschen etwas bringt, wo ich die Welt ein Stückchen besser machen kann. Und das ging dann so Stück für Stück, ne? Also ich habe mich da so langsam rangetastet mit der Ausbildung. Ich habe angefangen, Content dazu auch zu produzieren bei Instagram. Und so fing es an, dass ich meine ersten Coachings angeboten habe, 1:1 per Zoom-Call. Und das ist jetzt immer größer geworden. Ich mache mittlerweile keine 1:1 Coachings mehr, weil ich das zeitlich gar nicht schaffen würde. Aber ich arbeite gerade schon an einer E-Learning-Plattform, wo Menschen so Selbstlerninhalte konsumieren können. Das werden Lernvideos sein, Audios, aber auch Downloads. Genau, und da arbeite ich gerade dran, um noch mehr Menschen helfen zu können, ihre eigene Work-Life-Balance zu finden.
Du hast gesagt, man darf ruhig auch natürlich gerne und viel arbeiten, wenn es die Passion ist, ne? Und du schreibst auch an einer Stelle im Buch, wahre Zufriedenheit entsteht erst, wenn dein Berufs- und Privatleben im Einklang miteinander sind. Ist es heute bei dir so? Sind Berufs- und Privatleben für dich im Einklang?
Ja, würde ich definitiv sagen. Ich habe mich auch seit Anfang des Jahres für eine 4-Tage-Woche entschieden, was mir sehr, sehr gut tut. So habe ich ein noch längeres Wochenende und ich habe auch seit Mallorca...
Ganz kurz, welchen Tag nimmst du dir frei? Ist es der Montag oder der Freitag?
Der Freitag.
Der Freitag, okay. Ich finde, das ist immer so die große Diskussion. Ich würde nämlich tatsächlich eher den Montag nehmen.
Das ist interessant.
Ich denke, der Freitag ist eh schon so ein geiler, gute Laune-Tag, wo alle drauf sind, gut drauf sind. Und der Montag ist eher so dieses Ding von... Sonntagsabends 20.15 Uhr Tatort gucken, dann weiß man schon, was einem morgen blüht. Aber
okay. Ja, mich würde das, glaube ich, ein bisschen unter Druck setzen, weil ich weiß, dass Montag alle wieder anfangen und ich mag es auch in dieser Energie, gemeinsam mit Menschen zu starten. Das klingt total verrückt, weil ich eigentlich auch nur ganz alleine vor meinem Laptop zu Hause sitze, aber ich spüre diese Energy durch mein E-Mail-Postfach, durch meinen Manager, der da drüben sitzt und zuguckt. Und deswegen nehme ich mir den Freitag und das passt auch ganz gut, weil ich gehe freitags immer zu so einer schönen Yoga-Klasse, die ist draußen und die ist so gegen 11 Uhr und früher hat mich das immer so ein bisschen rausgerissen. Ich habe das trotzdem gemacht und bin dann zurück in mein Homeoffice und habe weitergearbeitet und das ist dann aber so ein schöner Start ins Wochenende, weißt du? Freitag sind auch ganz viele Märkte auf Mallorca,
dann gehe ich nach Wochenmarkt. Okay. Ja, okay,
gut. Weißt du, das...
So geht sich das schon wieder auf. Also zu sagen, freitags Yoga und dann irgendwie entspannt auf Märkte gehen, das klingt schon auch irgendwie, das klingt schon auch ganz geil.
Das ist der Vibe.
Und du schreibst auch im Buch, weil ja viele immer von dem Montagsblues sprechen, den ich gerade auch quasi so skizziert habe, ne? Weil man sonntagsabends schon denkt, oh Gott, nee, Montagmorgen geht's schon wieder los, dass du sagst, eigentlich gibt es diesen Montagsblues nicht, sondern es ist eigentlich nur ein Stellvertreter dafür, dass man vielleicht unzufrieden im Job ist, ne? Also würdest du sagen, wenn man so dieses sonntagsabends dieses Gefühl hat von, boah, gar keinen Bock auf den Scheiß morgen, würdest du sagen, dass man dann vielleicht was ändern sollte im Leben, im Job?
Auf jeden Fall, weil wie du schon gesagt hast, das ist eigentlich nur eine Versinnbildlichung von deiner Situation, weil der Kontrast ja so stark ist, ne? Vom Wochenende zurück zur Arbeit und wenn das so sich so belastend für dich anfühlt, dann solltest du auf jeden Fall überlegen, entweder innerhalb deines Jobs etwas zu verändern, in Form von Gesprächen mit Vorgesetzten, in Form von den Möglichkeiten, die du eben hast, oder tatsächlich zu sagen, okay, ich ziehe hier einen Schlussstrich und suche mir was Neues, vielleicht auch was ganz anderes. Und das habe ich tatsächlich auch in meinem Buch, das finde ich ganz schön, das war mir wichtig, dass ich diese zwei Optionen den Menschen auch gebe, dass ich nicht sage, dieses Buch ist jetzt dafür, deine neue Berufung zu finden, sondern dieses Buch ist für diese zwei Wege tatsächlich auch ausgelegt. Also entweder in dem Job, in dem du gerade bist, mehr Zufriedenheit zu gewinnen oder wenn du wirklich merkst, es geht hier einfach nicht weiter, deine Berufung zu finden.
Und man muss ja auch sagen, es ist jetzt sowieso kein ausschließlicher Ratgeber von, hallo, ich bin Leni Bold und ich sage dir, wie es funktioniert, sondern es sind ja auch quasi ganz viele ja, Coaching-Übungen im Buch, also Fragen, die du demjenigen stellst, der es liest, beziehungsweise derjenige sollte sich dann selber diese Fragen stellen, ne? Und das ist ja, glaube ich, auch total wichtig, dass die meiste Arbeit ja bei einem selbst liegt.
Genau, und das habe ich versucht in dem Buch auch mit aufzunehmen. Da sind ganz viele Reflexionsseiten drin mit Fragen, die du selber beantworten kannst, Reflexionen, die du ankreuzen kannst. Und das war mir wichtig, dass das nicht einfach nur so ein, ich weiß nicht, es gibt keine Lösung für alle. Und deswegen war mir das wichtig, das Buch so flexibel wie möglich zu gestalten, dass wirklich jede Person, die das liest, ihren eigenen Weg dort dadurch auch finden kann. Ich kann natürlich Tipps geben und so ein paar Hacks, die sind ja auch mit drin, aber eben das, die größte Arbeit liegt bei dir selber. Du musst das selber herausfinden für dich.
Ein Hack und ein Tipp von dir auch für mehr Zufriedenheit ist, seine eigenen Schwächen zu kennen, einfach mal dahin zu gucken und diese Schwächen vielleicht auch ein Stück weit anzunehmen. Was sind denn deine Schwächen?
Meine Schwächen? Oh. Würde man wahrscheinlich gar nicht glauben, aber ich bin nicht so der konzentrationsfähigste Mensch. Und deswegen habe ich tatsächlich mir selber ja auch so viele Sachen angeeignet, die in dem Buch stehen. Also früher habe ich mich zum Beispiel super schnell ablenken lassen von einem YouTube-Video zwischendurch oder mal bei Instagram gescrollt. Für mich ist das auch besonders schwer, weil ich ja auch mit Instagram arbeite. Das heißt, da auch die Grenze zu ziehen und zu sagen, das ist mein Job und das ist jetzt gerade einfach nur durch den Feed scrollen, ist manchmal gar nicht so leicht. Aber das ist so meine größte Schwäche, wo ich aber mittlerweile sagen kann, ich habe da so Wege gefunden, wie ich das umgehe.
Es gab jetzt eine Nachricht, dass Elon Musk irgendwie einen zweiten Twitter-Account hat, den er nur nutzt, um Leute auszustalken. Vielleicht wäre das irgendwie auch, ich musste gerade dran denken, weil ich irgendwie genau das immer erlebe, was du gerade sagst. Man will eigentlich nur einen Feed-Post fertig machen und dann scrollt man sich irgendwie doch auf einmal durch die Urlaubsfotos der Freunde und dann verschwimmen so diese Grenzen von beruflichem und privaten, ne? Mhm. Vielleicht müsste man sich dafür einfach einen zweiten Account anlegen.
Ja, ist eigentlich eine gute Idee, ne? Dass du deine Friends auf dem anderen Account einfach nur folgst. Ja, wäre eine Möglichkeit.
Ist es denn so, dass es dir tatsächlich gelingt, dich auf Mallorca irgendwie freier zu fühlen? Ist es einfach dieses Gefühl dieser Insel? Kannst du das irgendwie eigentlich in Worte fassen überhaupt, wie du dich fühlst, seitdem du ausgewandert bist?
Mhm. Ja, ich fühle mich auf jeden Fall viel freier auf Mallorca, auch was das Queerness-Thema angeht. Ich habe das Gefühl, dass Spanien da so ein bisschen progressiver ist und selbst auf dem Dorf, also es gibt sogar Prides, die auf dem Dorf veranstaltet werden. Ich habe das in Deutschland noch nie gesehen, geschweige denn in der kleinen Stadt, wo ich herkomme. Und ja, man hat einfach das Gefühl, man wird so akzeptiert, wie man ist. Und die Leute glotzen auch nicht so. Ich finde, in Deutschland herrscht auch so eine komische Glotzkultur. Also ich habe das immer so wahrgenommen, wenn man in der U-Bahn sitzt oder so. Oder im Regionalexpress, die Leute gucken einfach. Und die starren dich an. Und das ist denen auch scheißegal. Und das habe ich nie verstanden. Warum machen das Leute? Das ist voll intimidating. Und das habe ich auf Mallorca alles gar nicht. Deswegen fühle ich mich da sehr, sehr frei. Natürlich spielt die Sonne und das gute Wetter auch so ein bisschen mit. Ich bin Sonnenanbeterin durch und durch, deswegen liebe ich das, mir auch Sonnenuntergänge und so anzuschauen. Das spielt dann natürlich auch alles mit. Und ich habe natürlich auch einen großen Cut gemacht. Ich habe ja fast 10 Jahre in Berlin gelebt und jetzt wohne ich auf dem Dorf. Also es ist ein komplettes Kontrastprogramm, aber diese Entschleunigung tut mir auch total gut.
Vermisst du dein altes Leben in Anführungszeichen? Vermisst du Berlin manchmal?
Ja, manchmal schon, gerade auch was so das kulturelle Angebot betrifft. Ich weiß noch, in den letzten Jahren, wo ich in Berlin gelebt habe, super gern zu so Voguing-Bällen gegangen. Und ich mag diese Subkultur total gerne. Ich fühle mich da auch wohl. Da hat man auch so ein Gefühl von Freiheit und Gemeinschaft. Und solche Dinge vermisse ich manchmal. Aber dadurch, dass ich ja relativ häufig auch reise für meine Jobs, ist es okay. Weil dann sauge ich alles auf. So, was ich brauche aus Berlin oder jetzt hier aus Köln. Und dann ist es auch okay. Dann kann ich auch wieder ein paar Wochen oder Monate auf Mallorca sein.
Weil du gerade die Voguing-Bälle in Berlin angesprochen hast. Du hast, glaube ich, auch mal in einem Interview gesagt, dass du so mit Anfang 20 in deiner ersten Zeit in Berlin oft quasi auch in Drag rausgegangen bist zum Feiern. Hast du das Gefühl, dass du das heute gar nicht mehr brauchst, weil du so sehr du selbst bist?
Ja, also das habe ich gar nicht mehr. Also ich weiß gar nicht. Ich glaube, früher war das für mich total der Befreiungsakt Und heute, ich denke gar nicht mehr viel drüber nach, jetzt was ich anziehe oder wie ich jetzt zu einer Party gehe. Ich bin da entspannter geworden, weil ich mich, glaube ich, selber gefunden habe.
Es ist trotzdem manchmal schwierig, irgendwie mit Hate oder so einem Scheiß im Netz umzugehen. Oder bekommst du überhaupt oder liest du manchmal irgendwelche shady Kommentare?
Ich bin relativ verschont geblieben. Da bin ich echt dankbar.
Geil. Ist auch nicht selbstverständlich.
Nee, ne? Überhaupt nicht. Gerade in dieser Internetbubble. Und ich hatte auch Angst. Also vor dem Launch von Queer Eye Germany dachte ich so, oh Gott, ich habe richtig Angst, dass da jetzt so eine riesige Hasswelle auf mich zukommt. Aber das war es zum Glück nicht. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass viele Menschen, die schauen das ja aktiv. Das ist ja nicht so wie im TV, dass du dadurch Zufall irgendwo reinsetzt und dich dann aufregst. Aber ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich nicht so viel Hass im Netz erfahre wie manche KollegInnen.
Der Titel deines Buches ist ja Work-Life-Liebe. Bedeutet Liebe die Liebe des Jobs und des Lebens oder bedeutet es Job, Leben und die romantische Liebe, also Partnerschaft?
Nee, also wie du schon gesagt hast, ersteres. Also das bedeutet eigentlich eher die Liebe zurückzugewinnen zu der eigenen Lebenssituation, zu dem Job und aber auch zum Privatleben. Die Liebe zum eigenen Leben.
Ein Gleichgewicht ja auch eben zu finden, ne? Darum geht es dir ja auch im Buch. Gleichgewicht zwischen eben Job und dem Privatleben. Du sagst auch, glaube ich, dass du, um diesen Ausgleich ja zu bekommen, hast du ja schon gesagt, 4-Tage-Woche und du gehst, glaube ich, sonntags immer wandern, ne? Auf
yes.
Mallorca. Wirklich?
Ja, habe ich für mich entdeckt. Ich war früher nie wandern. Mhm. Das klang auch immer sehr unattraktiv für mich. Aber ich bin ja in der Corona-Zeit nach Mallorca gegangen. Mhm. Und da war es natürlich auch super schwer, Anschluss zu finden, weil wir natürlich auch alle Angst hatten. So, was geht hier gerade ab in der Welt? Wollte sich ja natürlich auch niemand einfangen, dieses blöde Virus. Und die einzige Option, die es dann so gab, war für mich wandern gehen. Und das habe ich dann gemacht. Darüber habe ich auch nette Menschen kennengelernt. Und das entspannt mich total. Das ist für mich wie so eine Meditation. Das ist für mich manchmal sogar meditativer, als wenn ich mich wirklich hinsetze und meditiere. Gerade wenn ich dann nicht spreche, wenn man einfach nur läuft, ne? Für eine Stunde, 2 Stunden. Und die Natur ist ja auch einfach unglaublich schön. Also ich liebe so Coastal Hikes, die dann am Meer entlang gehen, über die Berge, wo man dann vielleicht auch mal einen Stopp am Strand macht oder so. Und das mache ich eigentlich jeden Sonntag. Bis auf, also jetzt, wenn der Sommer losgeht, dann wird es zu heiß, tatsächlich. Ich habe das letztes Jahr versucht, das geht einfach nicht mehr.
Keine Chance.
Da sind es ja morgens schon 30 Grad.
Krass. Ja, okay, das macht keinen Sinn. Aber bist du wirklich so jemand, der sich dann wirklich so richtig so Wanderschuhe anschnallt und irgendwie so Proviant dabei hat, oder?
Proviant, ja. Wanderschuhe, da lachen mich meine Friends auch bis heute aus. Ich habe es immer noch nicht geschafft, mir welche zu kaufen. Ich mache das mit Sneakers, aber die Warnung geht auf jeden Fall raus, mach das nicht da draußen.
Vor allem nicht mit Flipflops. Es gibt auch super viele Leute, die ja. dann denken, auf Mallorca schön mit Flipflops wandern zu
die
gehen.
Die siehst du auch im Sommer immer. Und ich denke so, wow, das ist ein Talent. Mit Flipflops wandern, next level.
Ja. Ist es so, dass du beim Wandern, also bist du dann wirklich komplett bei dir oder bist du so jemand, der dann Musik hört, Podcasts hört oder bist du so wirklich einfach nur draußen?
Oh, das kommt total drauf an. Also auch so ein bisschen auf meine Stimmung. Entweder ich bin in der Gruppe, dann quatschen wir natürlich so ein bisschen. Manchmal gehe ich alleine wandern und dann schaue ich einfach, wie ich mich fühle. Manchmal liebe ich es, die Ruhe zu genießen und die Natur um mich herum. Manchmal höre ich aber auch gerne so Podcast, auch um mich weiterzubilden. Das alles, was so in so einer stressigen Arbeitswoche so ein bisschen hinten rüberfällt, das sauge ich mir dann sonntags auf.
Und sag mal, weil du ja auch gesagt hast, dass du freitags dann eben in dieser Yoga-Klasse bist. Ich mache selber auch Yoga und ich kriege aber ganz oft von Leuten gesagt, boah, nee, kann ich nicht, will ich nicht, habe ich keine Geduld für. Kannst du sagen, was Yoga für dich bedeutet, was das macht? Vielleicht für deinen Körper und auch deine Seele, was da so passiert?
Yoga war für mich eigentlich auch so ein kleiner Wegweiser raus aus dem Burnout. Ich habe das so für mich entdeckt, mitten in meiner Burnout-Phase, Yoga und Meditation. Ich weiß noch, bei meiner ersten Meditation, ich habe richtig stark geweint. Es war so krass, es war richtig releasing irgendwie. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist ein richtig schönes Tool, um so die Balance für sich zu behalten. Gerade wenn man viel auch am Computer sitzt, so wie ich und du wahrscheinlich auch, ist das auch super schön für den Körper, weil man hat ja immer so beim Sitzen am Computer immer so eine starre Haltung, auch im Nacken. Und das ist einfach so eine schöne Kombination aus Meditation und Bewegung, die du sonst nicht machst. Und mich holt das total runter. Ja.
Ja, und es ist halt einfach diese Verbindung, ne, zwischen Körper und Geist. Und das ist halt eben miteinander gekoppelt, ne? Und ja, das stimmt schon. Mir ist es auch ganz oft passiert, dass es mich so überkommen hat und ich dann wirklich geweint habe und im ersten Moment gar nicht wusste, warum, was passiert hier eigentlich? Und da merkt man halt mal, was manchmal im Körper festsitzt, ne? An, vielleicht auch an Traumata oder so, die man mit sich rumschleppt. Glaubst du, du wärst heute die und du würdest diesen Job machen, den du tust, wenn du all das nicht erlebt hättest, was dir passiert ist?
Nee, das glaube ich nicht. Wahrscheinlich würde ich sogar noch in Soest leben.
Oh Gott, zum Glück tust du es nicht.
Ja. Nee, also deswegen sage ich auch immer, das klingt immer so hart, aber ich bin dankbar für all diese Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich bin mittlerweile, sage ich, ich bin dankbar auch, dass ich eine nicht-binäre Transperson bin. Klar hat es ganz viele negative Aspekte auch, aber auf der anderen Seite erlebe ich auch sehr, sehr schöne Dinge und erfahre sehr, sehr viele schöne Dinge, über die ich mir sonst niemals Gedanken gemacht hätte. Ich bin auch dankbar für das Burnout, sonst würde ich wahrscheinlich nicht jetzt auf Mallorca leben. Das sind alles Erfahrungen, die einen prägen. Und wenn man die annimmt, dann lernt man das auch zu schätzen, was man hat.
Was würdest du deinem 15-jährigen Ich heute mit auf den Weg geben?
Oh, das ist schwierige Frage. Was würde ich meinem 15-jährigen Ich auf den Weg geben? Ich glaube, glaub an dich und deine Fähigkeiten, lass dich nicht unterkriegen und sei immer du selbst und lass dir nicht auch nicht von anderen irgendwie einreden, dass das falsch ist, so wie du fühlst.
Das ist schön. Ich weiß, dass das immer eine ganz, ganz schwere Frage ist und das ist aber immer so eine schöne Antwort, die ich dann bekomme, weil mich das immer so rührt und ich immer denke, es wäre so schön gewesen, wenn uns queeren Menschen das damals mit 15 schon jemand gesagt hätte, uns quasi an die Hand genommen hätte.
Ja, total.
Und uns genau das einfach gesagt hätte.
Irgendwie. Ja. Und es war ja auch eine andere Zeit damals. Mhm. Es gab ja kaum queere Vorbilder und die Leute, weiß ich nicht, die MusikerInnen, ModeratorInnen, die queer waren, die haben das ja auch nicht zugegeben. Das war ja alles so ein bisschen in the closet.
Oder sie waren Paradiesvögel, ne?
Oder so. So, ja.
Wurden so dargestellt in den Medien.
Genau, eher so als Comedy-Faktor. Und das finde ich sehr, sehr schön heute. Also die Entwicklung, die Kids, die heute groß werden mit TikTok, YouTube und Co., die haben ja so eine Bandbreite an Menschen, die sie irgendwie als Role Model sehen können. Das ist total schön.
Was würdest du, es ist vielleicht eine ähnliche Antwort, aber was würdest du auch queeren Menschen heute gerne mit an die Hand geben, vielleicht aus deinen eigenen Erfahrungen auch?
Ja, ich glaube, eine ähnliche Antwort, wie ich, die ich meinem 15-jährigen Ich gegeben hätte. Also steht zu euch selber, habt auch keine Angst vor Rückschlägen oder Menschen. Es wird immer, was mir geholfen hat, ist zu wissen, dass es immer Menschen geben wird, die dich nicht akzeptieren, so wie du bist, die dich nicht so nicht verstehen werden. Punkt. Und das ist auch okay, aber dann musst du dich mit diesen Personen auch nicht weiter auseinandersetzen. Du kannst weiterziehen. Du kannst dir selber deinen Circle of Friends kreieren, deine Menschen um dich herum, die dich wirklich sehen, die deinen Geist sehen, deine Seele. Und so kannst du dir ein schönes Leben erschaffen.
Gibt's was du dir für unsere Gesellschaft eigentlich wünschst, irgendwie vielleicht auch in Bezug auf Queerness?
Natürlich. Ich wünsche mir eine diskriminierungsfreie Welt. Das ist natürlich eine Utopie aktuell noch, aber wir sind auf einem guten Weg, glaube ich. Aber was wir als queere Menschen uns auch immer vor Augen führen müssen, ist, dass wir dafür nach wie vor für diese Freiheit immer wieder einstehen müssen, weil man sieht das ja in benachbarten Ländern, also dass es rückschrittig auch ist teilweise, selbst in Polen mit den LGBTQ-freien Zonen und so ein Quatsch. Also daran merkt man ja, dass es fluide ist. Es geht nicht immer nur Richtung mehr liberal und freier. Es kann auch manchmal sehr rückschrittig sein. Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist für uns queere Menschen, dass wir weiterhin auf Prides gehen zum Beispiel und aber auch wissen und verstehen, dass es immer noch eine Demonstration ist für Freiheit.
und für diese diskriminierungsfreie Welt, auch wenn du von einer Utopie sprichst, aber dafür kämpfst du immer wieder und dafür sprichst du in der Öffentlichkeit über dich, über deine Geschichte. Das finde ich immer, ja, ich finde das mutig und ich finde das bewundernswert und ich finde das toll, dass es Menschen gibt wie dich, die das tun, weil ich auch weiß, wie schwer und anstrengend das auch manchmal sicherlich sein kann. Von daher ist es total toll, dass du für dich so einen Weg gefunden hast, auch gleichzeitig zu sagen, ich mache das, aber ich achte auch auf mich, indem ich nach Mallorca auswandere und indem ich freitags halt eben Yoga mache. Das ist wirklich toll zu sehen. Gibt's was, was du dir für dich ganz persönlich wünschst? Was ganz privat? Also, du musst jetzt keine privaten, pikanten Details ausplaudern. Kann auch einfach sein, dass du sagst, ich möchte besser Spanisch lernen können oder besser Spanisch sprechen.
Ja, ich suche ja noch die Liebe meines Lebens, ne? Abseits von meiner Work-Life-Liebe, die ich jetzt gefunden habe, suche ich noch mein privates Glück. Und das habe ich noch nicht gefunden. Ich hoffe, ich finde das auf der Insel.
Das war jetzt aber kein Aufruf, ne? Es wirkte so ein bisschen wie...
Meldet euch, slide into my DMs. Hey, nein, die richtige Person wird schon in mein Leben kommen. Da bin ich, da vertraue ich jetzt einfach mal drauf.
Und, ach nee, ich wollte gerade fast sagen, unverhofft kommt oft, aber dann dachte ich mir so, das ist so ein Scheißspruch, der ist irgendwie doof. Sag mal, warum möchtest du Menschen ans Herz legen, Work-Life-Liebe vielleicht einfach auch mal zu kaufen, zu lesen, da mal durchzublättern und ja.
Ich denke, dieses Buch ist vor allem für Menschen ein super Wegweiser, die gerade unzufrieden sind mit ihrer Jobsituation, die nicht so richtig weiter wissen, die vielleicht auch mit ihrem Arbeitgeber nicht so gut sprechen können oder mit FreundInnen nicht so gut und erstmal für sich selber entdecken wollen, was möchten sie eigentlich für ihr Leben. Und ich begleite diese Menschen eben Schritt für Schritt mit diesem Buch in 3 Phasen zu einer ausgewogenen Work-Life-Balance. Da gibt's ganz viele Tipps, Mitmachseiten, auch meine persönliche Geschichte. Also wir haben das ja heute ein bisschen angerissen, meine Burnout-Geschichte, aber ich habe das alles sehr detailliert nochmal runtergeschrieben in dem Buch. Und ich glaube, dass das vielen Menschen da draußen helfen wird, ihr eigenes Glück im Arbeits- und Privatleben zu finden.
Das ist toll. Ein guter Ratgeber. Und gleichzeitig sagst du natürlich auch immer, das ersetzt keine Therapie, keine therapeutische Hilfe. Aber trotzdem, glaube ich, ein guter und wichtiger Impuls für Menschen, die diesen Weg gehen wollen.
Yes.
Toll, dass es dich gibt und toll, dass du heute hier warst. Ich freue mich sehr. Danke dir.
Danke, Benny. Und danke an euch da draußen, die jetzt bis zum Ende zugehört haben.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Über das Leben, Liebe, Kummer, den Tod, Selbstzweifel und Ängste. Wünsche, Anregungen, Fragen, Kritik oder Ideen? Immer her damit. Über Instagram oder per Mail an post@bennybauerdick.de.